Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 18. März 2024. Gott sei Dank gibt's die Schweiz und Gott sei Dank haben wir diese Verfassungsrevision von 1874 bekommen. Vor ziemlich genau 150 Jahren, im April 1874, ist die schweizerische Bundesverfassung zum ersten Mal revidiert, erneuert worden und, wie ich meine, mit einem wegweisenden Revisionsakt. Im letzten Jahr hat das Bundeshaus ja ein riesiges Theater veranstaltet zur Würdigung der Bundesverfassung von 1848. Das kann man machen, das war natürlich auch ein großer Wurf. Allerdings hatte ich etwas den Verdacht, dass sich hier vor allem die heutigen Parlamentarier selber abfeiern und vor allem einen Aspekt dieses frühen Bundesstaates, der eben immer mehr zu reden gegeben hat, damals im 19. Jahrhundert, nämlich den obrigkeitlichen Charakter dieser Bundesverfassung von 1848. Das war eine Verfassung der Parlamentsbarone unter weitgehender Marginalisierung, könnte man fast sagen, des Volks. Das Volk wurde da nur sehr indirekt an der politischen Entscheidungsfindung beteiligt und genau das hat Widerstand ausgelöst, vor allem im Kanton Zürich, vor allem in Winterthur. Da ist die Demokratische Partei gekommen und sie hat gesagt, nein, wir brauchen mehr demokratische Direktbeteiligung des Volks. Und 1874 ist es dazu gekommen mit der Einführung des Referendums, also der Möglichkeit, dass die Bevölkerung das Veto einlegen kann gegen Rechtsakte aus Bundesbern. Zweitens die Volkswahl der Kantonsregierung, auch eine Errungenschaft der 1874er Revision, die Emanzipierung, Entdiskriminierung der Juden, ein ganz wichtiger Freiheitsschritt für die Schweiz von damals, übrigens auch auf Betreiben der Holländer gemacht, denn mit den Niederlanden wollte die Schweiz damals intensivere Beziehungen. Und schließlich, das ist eine Kuriosität, eine merkwürdige Koinzidenz, hat man die Verfolgung, die Diskriminierung der Jesuiten verschärft. 1874, das ist inzwischen Vergangenheit, allerdings erst seit 1973, noch später als das Frauenstimmrecht in der Schweiz. Also diese 1874er Revision ist ein ganz wichtiger Schritt in der Entwicklungsgeschichte der Schweiz und müsste meines Erachtens im Bundeshaus gefeiert werden. Vielleicht sollte eine SVP sich überlegen, als Partei der direkten Demokratie, sollte sie dieses Datum verschärft und verstärkt ins Bewusstsein rufen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt in den Verhandlungen stehen mit der Europäischen Union über dieses unselige, unheilvolle, institutionelle Unterwerfungsabkommen, das eben die direkte Demokratie in ihrem Wesenskern bedroht. Und deshalb ist es meines Erachtens wichtig und empfehlenswert, den Leuten das Bewusstsein zu schärfen für die Bedeutung dieser direkten Demokratie, nicht nur für das politische System der Schweiz, sondern auch für die ganz konkreten praktischen Auswirkungen. Denn die direkte Demokratie ist auch ein Pfeiler, eine Grundlage des Erfolgs unseres Landes. Wir bestimmen selber über alles, was uns betrifft. Wir nehmen unser Schicksal selber in die Hand, soweit wir das können. Und wir bestimmen auch die Rahmenbedingungen, unter denen hier gelebt und gearbeitet werden muss. Und die Schweizer wissen in aller Regel besser, was für sie gut ist, als Leute, die da in Hunderten oder Tausenden gar Kilometern entfernt irgendetwas von oben herunter dekretieren. Also, April 1874, ein ganz wichtiges Datum, unterschätzt und bezeichnenderweise von diesem Parlament in Bern, das sich so gern an seiner eigenen eingebildeten Herrlichkeit ergötzt. Ein Datum, das bezeichnenderweise nicht so hoch in der Wertschätzungsskala zu stehen scheint, eben deshalb, weil damals etwas gemacht wurde, was vielen Parlamentariern heute eben auch nicht so gefällt, nämlich die Macht des Parlaments zu brechen durch die direkte Demokratie. Oder sagen wir nicht zu brechen, sagen wir zu relativieren, sagen wir einzuschränken. Also ein urfreiheitlicher Verfassungsakt von damals. Laragut Berami mit 32 absolute Spitze. Die Tessinerin gewinnt den Ski-Gesamtweltcup. Und das ist eine sehr erfreuliche Nachricht. Es ist eine große Sportlerin. Und als jemand, der nicht mehr so intensiv das Skigeschehen da auf den Pisten verfolgt, abgesehen davon, dass ich selber Ski fahre, das schon, wenn auch nicht auf Weltcup-Niveau, ist das eine Nachricht, die mich erinnert etwas an die goldenen 70er Jahre, als wir noch die Bernhard Russis und die Roland Colombins und die Heini Hemmis und wie sie alle hießen, die Stars von damals, jetzt mit Marco Odermatt und Lara Gut Berami, die mit 32 hier noch einmal ganz nach vorne durchstartet. Das sind schon sehr, sehr faszinierende und tolle Nachrichten, die uns auch etwas ablenken können da von den garstigen News, die wir sonst zu gewärtigen haben. Putin mit Rekordergebnis gewählt und unter leisem Protest. Ja, es haben Präsidentenwahlen stattgefunden in Russland. Natürlich lesen wir jetzt, dass das alles ein großer Betrug gewesen sei. Kann ja sein, ist möglich, dass da in Russland die Schrauben der autoritären Staatsführung noch einmal angezogen worden sind. Allerdings, ich habe einfach Mühe, hier den Berichten in dieser Einseitigkeit zu folgen. Die Art und Weise, wie über Russland geschrieben wird, das ist ja schon seit längerem ein Problem, die macht mich misstrauisch. Das heißt nicht, dass alles gut sein soll, was dort läuft, aber mein Eindruck ist, dass alles dermaßen eingefärbt ist und sozusagen festgezurrt und eingefrontet in diesen, ja, festgefrorenen Schützengräben, dass einfach die Berichterstattung nicht stimmen kann. Ich kann mich erinnern, ist ein Buch herausgekommen 2019 von einem sehr kritischen Putin-Historiker, einem Briten. Und der hat damals das System etwas analysiert und ungeachtet seiner sehr skeptischen Beurteilung kam er zum Schluss, dass der russische Präsident einen so sehr großen Rückhalt habe bei der eigenen Bevölkerung, ob uns das passe oder nicht, weil eben die Russen natürlich mit ihren historischen Erfahrungen etc. und den unmittelbaren Erlebnissen, da vor allem während der 90er Jahre, sich da nach einem gewissen Maß an Stabilität und auch Stärke zu sehnen scheinen, wie er das damals diagnostizierte. Und ich finde es einfach schade, dass sich unsere Medien da so stark dieser aufgerüsteten Atmosphäre ausliefern und zu wenig, zumindest nach meiner Beurteilung, dem Versuch unternehmen, hier auch etwas der russischen Wirklichkeit gerecht zu werden. Aber man steht heute eben sehr schnell unter Verdacht, irgendetwas rechtfertigen zu wollen. Und das schreckt natürlich viele Medienschaffende ab. Abgesehen davon wirst du natürlich sicherlich auch gemobbt bei vielen Zeitungen, wenn du etwas schreibst, was dem Gaumont da nicht entspricht. Die SVP, ihr Bundesrat und der Energieputsch. Das ist auch noch eine interessante Entwicklung, die wir im Auge zu behalten haben. Bundesrat Rösti, also der SVP-Bundesrat, ist ja ein großer Verfechter dieses Energiemantelgesetzes, dass es erlauben soll, einerseits schneller und einfacher zum Beispiel die Wasserkraft auszubauen in den Bergen. Dies allerdings hat er sich erkauft, der SVP-Bundesrat, durch ein Entgegenkommen nach links, dass eben auch Solarpanelen und Windräder einfacher aufgestellt werden dürfen. Und die Kritik geht nun dahin, vor allem vorgetragen durch die SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo, dass eben die Kantonsbehörden und auch die Gemeinden zu viel Macht hätten, um da entsprechende Zonenpläne und Bewilligungen zu erteilen, die auch die gewissermaßen Enteignung von Land erleichtern sollen. Also die Volksrechte werden beschnitten, um da sozusagen die energiepolitischen Notstände, in die man sich selber hineinmanövriert hat, notabene durch den von der Mitte oder damals CVP-Bundesrätin vorangetriebenen Atomausstieg. Doris Leuthard hat ja damals mit einer Kehrtwende die Schweiz in eine ganz schwierige Energieversorgungslage hineingebracht. Und jetzt, um diesen Notstand zu beheben, sollen sozusagen mit Notstandsmaßnahmen, so drastisch ist es nicht, aber es geht etwas in diese Richtung, soll da den Behörden mehr Macht gegeben werden. Und ich kann das sehr gut verstehen, dass viele Leute das nicht wollen, dass da zwanghaft Windräder und Solarpanels aufgezogen werden. Die Schweiz ist traditionellerweise ein Land, das mit der Wasserkraft gearbeitet hat und auch mit der Kernenergie. Und es wäre längstens an der Zeit, dass wir diese Kernenergietabus wegsprengen und wieder zurückkehren zu einer Politik des gesunden Menschenverstandes. Und die Partei rebelliert nun gegen ihren Bundesrat, der vielleicht auch deshalb mit den Linken damals diesen Kompromiss geschlossen hat. Albert Rösti war noch Nationalrat, um vielleicht auch seine Wahlchancen ins oberste Gremium da im Bundeshaus zu begünstigen, etwas positiv zu beeinflussen. Und jetzt gibt es da und dort auch Kritik, dass die SVP auf ihren eigenen Bundesrat gewissermaßen losgeht. Das ist für mich allerdings immer ein gutes Zeichen, wenn da die Parteien nicht sklavisch ihren Magistraten folgen. Meines Erachtens ist das ein grosses Problem bei der FDP gewesen und leider immer noch, dass dort die Bundesräte, die Magistraten eine sehr grosse Macht haben und die Partei gewissermaßen führen. Und das hat natürlich zur Folge, gerade für eine liberale, für eine freiheitliche Partei, dass du dann allzu sehr in den Sog des Staates und da der Staatsräson hineingerätst und dich da von deinen freiheitlichen Grundsätzen unter Umständen entfernst. Also, dass eine Partei in der Schweiz auch Widerstand macht gegen den eigenen Bundesrat, das ist ein gutes Zeichen, das ist ein vitales Zeichen für unsere Demokratie. Angst vor dem Weltkrieg, das ist der Titel des Leitartikels von Eric Guyer am letzten Samstag in der Neuen Zürcher Zeitung. Das ist ja ein Phänomen, das auch mich beschäftigt, die Leichtfertigkeit und auch die fast schon frivole Unernsthaftigkeit, mit der man sich vor allem bei uns im Westen, im sogenannten Westen, den tatsächlich drohenden Eskalationsgefahren stellt oder eben gerade nicht stellt. Wenn ich nach Deutschland blicke, wie dort nach immer mehr Waffen in die Ukraine gerufen wird, wenn ich sehe, wie jetzt auch, übrigens ebenfalls eine Schlagzeile von heute, wie der ukrainische Präsident Zelensky russische Erdölraffinerien angreift, um da die Infrastruktur zu zerstören, wenn ich sehe, wie dieser Krieg immer wieder auswuchert und eben je gefährlicher das er wird oder würde für Russland, desto brenzliger wird es insgesamt, denn eine Atommacht, man kann es nicht oft genug betonen, eine Atommacht kann militärisch nicht besiegt werden. Weil wenn es eng wird für eine Atommacht, ja, dann hat sie die Möglichkeit zur Selbstverteidigung, wie es dann heißt, eine Atombombe zu zünden. Und dann haben sie den Weltenbrand. Also je stärker, je mehr sie eine Großmacht, eine Atommacht, eine Nuklearmacht gewissermaßen an die Kante schieben oder über die Kante hinaus, desto gefährlicher wird es. Und das blenden sehr viele Medien aus, leider auch meines Erachtens zu sehr die Neue Zürcher Zeitung, die da gewissermaßen im Banne eben jener NATO-Rhetorik steht, die für sich sozusagen alles Recht in Anspruch nimmt. Und das Böse sitzt dann einfach auf der anderen Seite. Das sind die Eigenheiten unserer Zeit. Man nimmt diese Weltkriegsgefahr viel zu wenig ernst. Wir leben da immer noch in einem Luftschloss unserer Friedensillusionen, geprägt natürlich vor allem auch meine Generation durch eine sehr lange Friedenszeit. Wir haben doch komplett den Bezug zu diesen Fürchterlichkeiten verloren. IS-Attentäter verbrachte Kindheit in Tunesien. Ermittler suchen nach Erklärung für Radikalisierung. Es ist eine Tat, die die Schweiz erschüttert hat. Anfang März sticht ein 15-jähriger Schweizer mit tunesischen Wurzeln in Zürich auf einen orthodoxen Juden ein. Das ist eine fürchterliche Tat und ich kann nur hoffen, dass diese Untat die Leute dafür sensibilisiert, auch auf der linken Seite des politischen Spektrums, dass wir ein Zuwanderungs-, ein Migrationsproblem haben und dass wir ein Problem haben bei der Durchsetzung unserer Migrationsgesetze. Und diese Tat, diese Untat, die kontrastiert natürlich mit den Nachrichten vom Wochenende. Vielleicht haben Sie es gelesen, im Kanton Aargau ist da dieser Rechtsaußen-Publizist und Vortragsredner Martin Sellner zurückgewiesen worden von der aargauischen Polizei. Er hat, hat eine Veranstaltung geplant auf Einladung einer anderen Rechtsaußenorganisation, Junge Tat. Und da ist mit einigermaßen großen Karacho ist da dieser Sellner aus dem Kanton Aargau herausgeworfen worden, nachdem er sich da sehr stark inszeniert hat, auch seine Fahrt in die Schweiz auf dem Schlauchboot über den Bodensee. Das trug alles Züge einer ziemlich eitlen Selbstinszenierung. Aber viele dürfen sich fragen, wie ist das eigentlich möglich in der Schweiz, dass so ein Messertäter gewissermaßen unbehelligt hier sich aufhalten kann? Und das stellvertretend für viele andere gewalttätige Migranten, die in der Schweiz im Prinzip ausgeschafft werden müssten, dass dies aber nicht passiert. Aber gleichzeitig macht man dann bei diesem Rechtspublizisten, Rechtsaktivisten ein derartiges Theater. Das passt nicht zusammen. Und ich habe mich in diesem Zusammenhang auch gefragt, welchen Linksextremen würde nun die Schweiz mit Polizeiaufgebot des Landes verweisen. Ich meine, damit gibt man natürlich auch solchen Exponenten eine unglaubliche Prominenz und eine Möglichkeit, sich da selber in Szene zu setzen. Und die Frage scheint dann berechtigt, wie steht es um die Versammlungsfreiheit, die Meinungsäußerungsfreiheit? Die Behörden im Kanton Aargau stellen sich auf den Standpunkt, sie sagen, das sind gewissermaßen toxische Kreise, die sich da zusammentun, und die Gefahr würde bestehen, dass dann eben die Gegner, die ideologisch sozusagen auf der anderen Seite stehen, dass es dann zu gewalttätigen Konfrontationen kommen könnte. Mag sein, aber man muss das sehr, sehr gut begründen können, wenn man solche Veranstaltungen auflöst. Gibt es viele, die das sozusagen als Indiz für den Totalitarismus in der Schweiz werten. Sogar der Twitter- bzw. Ex-Eigentümer Elon Musk hat sich da eingeschaltet auf seinem Kanal. Man muss hier einfach immer wieder in Betracht ziehen, dass die Schweiz als einstmals umfassend neutrales Land immer wieder unterschiedliche politische Exponenten in der Schweiz zugelassen hat, aber meistens eben mit der Auflage, man solle sich da etwas zurückhaltend verhalten. Aber vergessen wir nicht, selbst ein Lenin, selbst die Kommunisten, selbst die Linksextremen durften in der Schweiz Versammlungen abhalten, denken wir nicht zuletzt an eine Zimmerwald-Konferenz. Also hier sind auch Maßstäbe etwas durcheinander geraten. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Wir sehen uns gleich wieder in der internationalen Ausgabe. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen wunderschönen, guten und schwungvollen, optimistischen Start in die neue Woche. Machen Sie es gut.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.